über Berge. Bewege deine Berge, bewege deine Probleme, bewege ja das, was dich beschäftigt. Gestern haben wir ein gutes Thema gehabt über Proklamationen und heute wollen wir einfach das mal machen, wie wende ich das praktisch an. Ich lade dich auch für morgen ganz herzlich ein, morgen früh über das Thema sein, geistliche Geheimnisse. Und wir müssen lernen, im Geist zu kämpfen, im Geist zu leben, geistlich gesinnt sein und dergleichen. Du musst nicht alles akzeptieren, was dir sich in den Weg stellt. Überwinde deine Berge. Entweder baust du einen Tunnel oder eine Seilbahn oder eine Straße, dass du einfach diese Berge überwindest. Oder wir müssen lernen, wie entferne ich meine Probleme. In Markus Kapitel 11, Vers 23 sagt der Herr Jesus, du sollst zu dem Berg sprechen. Nicht nur beten, oh Herr, da ist ein Berg, da komme ich nicht drüber. Nein, du sollst zu dem Berg sprechen. Berg, weiche. Berg, tauch unter oder wie auch immer ist. Und ich will nicht nur über Berge sprechen, sondern auch die Täler. Das alles nicht. Berge und Täler, die sind Verzerrungen der Erdkruste. Entweder sind es so tief, die Tiefen oder dann die Höhen. Also wir müssen lernen, Brücken zu bauen, die Täler zu überwinden oder Tunnels zu bauen. Und die Schweizer sind da ganz groß. Ich denke nur, Gotthardtunnel und so weiter, da braucht man Jahre, bis man da durchkommt. Aber sie sind durchgekommen und sie haben die andere Seite erreicht. Berge, die bewegen sich nicht von selbst. Wir müssen zu den Bergen uns stellen. Der Berg ist da. Was mache ich da? Und deshalb, wir sollen mutig sein und darum auch diese Predigt hier heute. Ich will dich ermutigen. Gib dich nicht auf. Resigniere nicht. Geh nicht zurück. Kehr nicht um auf dem halben Weg und sag, es ist so schwer. Weißt du, wir müssen lernen, bergauf zu gehen. Ein Kraxler zu werden. Einfach sagen, ich will meine Probleme erringen, ich will meine Probleme unter die Füße bekommen, ich will vorwärts gehen. Ich will dir also Mut zusprechen. Und ich habe in meinem Leben schon viele Dinge erlebt und Gott hat mir etwas gesagt, wenn du dich selbst nicht aufgibst, du wirst immer Kraft haben, jeden Schritt weiter zu gehen. Gib dich nicht auf, resigniere nicht, schau nicht zurück und schau nicht zu weit nach vorne, also das schaffe ich nicht, sondern so wie deine Tage, so wie deine Kraft und so ist auch der liebe Gott zu dir. Du musst zu den Bergen sagen, Berge, ich überwinde euch, ich schaffe es mit Gottes Hilfe, wie auch immer. Und diese Berge müssen aus unserem Leben beseitigt werden. Und ich möchte einige Berge heute anschneiden, Sorgenberge, Krankheitsberge, finanzielle Berge, Beziehungsberge. Wir kommen nicht rüber. Berge trennen oft Menschen voneinander. Und da muss man lernen, einfach diese Beziehung zu überwinden. Nicht nur einfach, ich bete. Nein, wir müssen auch daran arbeiten. In der Bibel steht zwar nicht so, ora et labora, bete und arbeite, aber wir müssen anfangen zu beten und zu arbeiten. Und Martin Luther hat einmal ganz schön gesagt, wir sollen so beten, als wenn es alles Arbeiten nichts nütze und arbeiten, als wenn alles Beten nichts nütze. Also zwei Extreme. Also arbeiten und beten wie die Weltmeister. Und dann kann was passieren. Und dann auch das Wort Gottes noch nehmen, so Presslufthammer. Und in meiner Bibel heißt es, das Wort Gottes ist wie ein Hammer, das Felsen zerschmeißt. Immer wieder das Wort Gottes anwenden. So spricht der Herr. Gestern habe ich über die Proklamationen gesprochen und ich habe auch hier auf meiner Facebook-Seite und auch auf meiner Internetseite, da kannst du nachgucken, einfach wie gebrauche ich Proklamationen. Vor etwa 40 Jahren, als ich mal gefastet habe, hat Gott zu mir gesprochen, faste und bete nicht so viel, tu was und so weiter. Und ich habe gedacht, das macht alles der liebe Gott. Aber ich habe eines festgestellt, er macht überhaupt nichts. Er hat mir den Auftrag gegeben, ich soll die Riesen wie Brot fressen. Ich soll auf meine Probleme zugehen. Ich soll das Gebirge einnehmen. Ich soll das gelobte Land einnehmen. Ich soll alles dran setzen, um einzunehmen. Und dann habe ich den Herrn gefragt, was soll ich tun? Und der Herr hat zu mir gesagt, fang an zu proklamieren. Und zwar in kleinen Schritten. Und ich fing an zu proklamieren. Einer der schönsten Verse, was ich gelernt habe, zuerst mal aus der Bibel, war, der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal oder auf einen hohen Berg, wo ich rüber muss, Gott gibt mir immer Kraft und fürchte kein Unglück. Im Tal haben wir Unglücke, auch, aber auch auf den Bergen kann man Unglücke haben und so weiter. Kannst dich überfordern. Und viele Leute haben Angst vor Überforderung. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir und dein Stab und dein Stecken trösten mich. Und das habe ich aufgesagt und aufgesagt, bis ich im Schlaf anfing zu träumen. Und ich habe eines festgestellt, deine Probleme, deine Berge lösen sich, wenn du anfängst im Traum einfach die Lösung zu sehen. Der Herr ist da. Der Herr ist da. Und solange unser Unterbewusstsein nicht funktioniert und aktiviert wird, solange passiert es nicht. Billy hat diese, seine CDs hier verkauft und ich verkaufe meine CDs, also mit Proklamationen. Aber ich will das nicht groß unbedingt verkaufen, mir geht es nicht ums Geschäft. Ich habe frei und kostenlos im Internet auf meiner Homepage-Seite. Leute können es machen. Und ich habe eines gelernt. Fang an, dein Unterbewusstsein zu programmieren. Dein Unterbewusstsein ist genauso wichtig wie dein Bewusstsein. Und etwa 90% von deinem Unterbewusstsein bestimmt dein Leben. Fang an, dein Unterbewusstsein zu programmieren. Wir haben eine Schwester aus Brandenburg, sie ist Lehrerin. Und plötzlich, ja, sie wollte Englisch lernen. Und ich habe mit ihr gebetet, gerade damit sie Englisch begreift. Die hat Probleme gehabt mit Englisch. Die hat nur Russisch gelernt in der Schule und so weiter. Und da sollte sie jetzt Englisch, wollte sie noch lernen. Und dann während ich so bete, hat Gott mir etwas gezeigt. Höre CNN und BBC. Und zwar nachts, wenn du schläfst. Verstehst du? Lass doch deinen Fernseher laufen. Nachts, wenn du schläfst. BBC und CNN, diese englische Sender. Und das hat sich ein halbes Jahr gemacht. Verstehst du? Und wenn ich dran denke, sie hat gelernt und plötzlich konnte sie Englisch und sie hat sogar als Lehrerin ein Englischfach bekommen und lehrt Englisch. Du kannst also im Schlaf lernen und der Herr sagt, er gibt den Seinen im Schlaf. Unser Unterbewusstsein muss programmiert werden und Billy macht mit seiner CD, dass du einfach diese Bibelverse einfach im Schlaf, im Unterbewusstsein, also wenn das, weißt du, die Psychologen sagen, das nützt nicht viel und das hilft nicht viel, aber Gottes Wort kommt nicht leer zurück und deshalb ich proklamiere auch oder verkündige auch, mach das mit meinen Proklamationen. Das dauert eine halbe Stunde und kannst wieder von vorne laufen lassen, wenn du eingeschlafen bist, aber so weiter. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das ist der Herr. Bewege deine Berge. Berge sind Probleme, finanzielle Probleme. Fang an, vor Gott zu stehen und zu meditieren und nachzudenken, lieber Gott, was muss ich tun, um diesen Berg, den Schuldenberg, wegzukriegen. Und viele Menschen haben Schuldenberge. Und viele Menschen werden mit finanziellen Problemen nicht fertig. Und ich weiß, Gott hilft, wenn wir was tun. Wenn wir nichts tun, wird Gott uns nicht helfen. Und ich denke, ich habe euch schon erzählt von dieser Familie aus Heilbronn. Die haben Schulden gehabt, 70.000 D-Mark damals. Das war schlimm. Und die Kinder sind nicht zurechtgekommen, sie haben zwei Kinder gehabt und also der Mann hat allein gearbeitet und dann haben wir gesagt, wir helfen euch, wir beten für euch, aber wir beten nicht nur, sondern wir tun auch etwas und ihr müsst auch was tun, wenn ihr Gottes Hilfe erleben wollt, wenn ihr wollt, dass dieser Berg wegkommt. Man muss Bergarbeiter werden und Tunnel graben und einfach ja alles dran setzen und dann haben wir als Gemeinde beschlossen, wir nehmen oder zwei Kinder von Montag bis Freitag und die Frau geht auch arbeiten und der Mann arbeitet auch und so weiter, die haben sogar Überstunden gemacht und in etwa einem Jahr waren sie schuldenfrei. Weißt, wenn wir alles dran setzen, wird Gott uns segnen. Und das Schlimme war noch, während wir so drüber gesprochen haben, habe ich gesagt, ihr müsst auch den Zehnten geben. Viele Leute haben keine Ahnung, wie man Schulden abbaut. Weißt du, erstmal die Kreditkarten weg. Die muss man zuerst mal aus dem Verkehr ziehen und dann fragen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Brauche ich immer Zeitung? Brauche ich das? Brauche ich das? Brauche ich das? Brauche ich die Versicherung? Brauche ich die Versicherung? Und einfach mal abspecken. Und dann siehst du, was dann alles noch übrig bleibt. Und du erlebst die Wunder. Berge werden abgetragen. Aber wir müssen sprechen, wir müssen darüber reden. Wenn wir die Probleme nicht ansprechen, passiert nichts. Die Probleme müssen angesprochen werden. Du musst mit jemandem reden. Wie schaffe ich meine Schulden weg? Oder wie schaffe ich meinen Krebs weg? Ich habe schon so viele Fälle erlebt, wo Leute von Krebs geheilt worden sind, indem sie den Krebs nicht mehr nähren, nicht mehr füttern. Denn das, was du fütterst, das wächst weiter. Und eine der Delikatessen für den Krebs ist Zucker. Und Zucker und so weiter. Wir müssen das einfach aufhören mit Süßigkeiten, mit Nascherei. Das ist natürlich für manche schwer, aber Gott hilft uns dabei, dass wir hier diese Geschwüre und diese Probleme wegkriegen, dass wir den Krebs nicht ernähren. Wir sollen den Herrn fragen, Herr, was ist wichtig? Ich werde nie vergessen, als Billy einmal hier bei uns war und jemand kam zu ihm und sagte, ich möchte schlank werden, ich habe Probleme, ich möchte also irgendetwas unternehmen, um schlank zu werden. Dann hat er gebetet und dann hat er gesagt, frag den Herrn, was du essen sollst. Und nach frag drei Tage, was du essen sollst, und dann kommt diese Frau wieder in den Gottesdienst, weil der Billy bei uns manchmal bis zu 4-5 Wochen evangelisiert hat, und dann sagt er, sagt die Frau ganz frech, Willi, ich habe gefastet, ich habe gebetet, ich habe den Herrn gefragt und ich soll das und das essen. Aber das schmeckt mir nicht. Versteht? Das schmeckt mir nicht. Ich kenne auch diese Leute, verstehst du? Das schmeckt mir nicht. Gott sagt uns manchmal auch Dinge, die nicht schmecken. Und wir müssen auch diese bitteren Pillen nehmen. Willst du den Berg weghaben? Du musst etwas tun. Bittere Pillen schlucken, was auch immer sein mag. So, der Berg wird sich entfernen, wenn du etwas unternimmst. Christen sind Unternehmer. Die unternehmen immer was. Sie müssen was unternehmen. Sie lesen die Bibel. Die Bibel ist so eine Beschreibung oder Dienstanweisung oder Betriebsanleitung oder wie ich das auch immer nennen möchte für unser persönliches Leben. Und was die Schrift uns sagt, zuerst mal, das ist maßgebend. Zuerst einmal bete. Als nächstes arbeite. Als drittes geh auf die Leute zu. Oder als viertes steh auf und nimm dein Bett und geh nach Hause. Verrückt. Verstehst du, die ganze Zeit habe ich das noch nie gemacht. 38 Jahre, der eine in der Bibel. Aber der Herr sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Du kannst es, wenn Gott es dir sagt. Und deshalb ist es so wichtig, um dein Problem zu lösen, der liebe Gott muss es dir persönlich sagen, was es ist, was du essen sollst. Das kann kein Pastor dir sagen, kein Doktor. Das musst du selber durch den Heiligen Geist rausfinden. Das ist, was ich essen soll. Das ist, was mein Körper braucht. Und dein Körper weiß, was du brauchst. Dein Körper weiß es. Du solltest nur auf deinen Körper hören. Und in uns ist der Herr Professor, in uns ist der Herr Doktor. Und in der Bibel heißt es, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Wer ist es? Ich, der Herr, dein, jetzt mein Gott, ich bin dein Arzt. Der Arzt sitzt in dir. Und du musst den Arzt fragen, lieber Herr Doktor, Jesus Christus, Heiliger Geist oder Gott Vater, was willst du, was, dass ich tun soll? Und der Doktor sagt dir manchmal schreckliche Dinge. Sie müssen mehr Sport treiben, sie müssen mehr das, sie müssen das, oder sie müssen diese und jene Medikamente einnehmen. Du darfst dich nicht mehr so ärgern, du darfst dich nicht mehr so aufregen, du darfst nicht mehr so nachträglich sein und alles nachtragen und alles mitschleppen. Am Schluss kriegst du einen Puckel und der Puckel geht nicht weg. Und dann wunderst du dich, was ist mit meinem Puckel los? Warum habe ich Bandscheibenvorfälle und andere mögliche Gelenkschmerzen. Du trägst zu viele Lasten. Und der Herr sagt, lass los, lass los, lass los. Diese Probleme müssen gelöst werden. Lass los, was dir zu schaffen macht. Und es gibt viele Dinge, was einem zu schaffen machen. Viele Menschen können nicht einmal in die Ewigkeit gehen, weil sie zu viel in den Händen haben und sich belasten. Und Gott will unseren Glauben inspirieren, uns motivieren und natürlich auch an Trab halten. Er offenbart uns, er zeigt uns, worauf es ankommt. Weniger ist mehr oder mehr ist weniger. Je nachdem, er wird schon sagen, um was es geht, von was wir mehr haben sollten. Und dann haben wir die Gabe des Glaubens. Nach deinem Glauben wird's geschehen. Berge werden weichen, wenn Gottes Kinder gehen. Du musst anfangen zu glauben. Vor vielen, vielen Jahren in Stuttgart habe ich einen alten Prediger mal bei uns gehabt. Er hat ein schönes Lied auch in unserem Pfingstjubel geschrieben. Gottes Verheißungen bleiben. Himmel und Erde mag brennen. Gottes Wort bleibt stehen. Und das war Lewe Petrus. Lewe Petrus, er war Baptistenpastor damals, kein Pfingstler, hat eine schöne Gemeinde in Stockholm gehabt. Und seine Frau war todkrank, lag im Sterben. Und der Arzt sagte, ihre Frau wird nicht überleben. Sie wird also... Sie ist beim Abbauen, ihr Körper baut mehr und mehr ab und sie wird bald sterben. Machen Sie darauf gefasst, Herr Petrus. Und was macht unser lieber Petrus? Er nimmt seine Frau aus dem Krankenhaus raus, dann sagt er, meine Frau kann auch zu Hause sterben. Am nächsten Tag schlägt er den Stockholmer Dagen auf und da steht es, Lewe Petrus, der Mörder seiner Frau, der nimmt aus dem Krankenhaus einfach seine Frau raus und das natürlich für die Presse gefundenes Fressen. Der liebe Petrus nimmt seine Frau aus dem Krankenhaus raus und als er das liest, geht er auf die Knie und sagt, lieber Gott, es geht nicht um mich, es geht um dich, um deine Ehre, um deinen Namen. Und Herr, also ich kann mich blamieren, ich kann ruhig der Mörder sein, aber du, Herr Jesus, es geht um deine Ehre. Und wenn wir Berge versetzen wollen, wir müssen zuerst mal die Ehre Gottes Nummer eins machen. Es geht um die Ehre Gottes. Wenn Gott nicht verherrlicht wird, dann geht alles in den Bach runter. Nur nebenbei, sie beten und die Frau wird geheilt. Und sie war sogar bei uns in Stuttgart damals im Gottesdienst und hat noch einige Jahre gelebt. Von wegen, liebe Petrus, der Mörder, seine Frau. Und dann schrieb er dieses schöne Lied. Gottes Verheißungen bleiben. Himmel und Erde mag brennen. Gottes Wort bleibt bestehen. Und Gottes Wort bleibt bestehen. Gott blamiert sich nicht. Und Gott wird auch dich nicht blamieren. Und nicht zulassen, dass du dich blamierst. Und deshalb, es geht nicht um deine Ehre, es geht um Gottes Ehre. Und wenn es Berge versetzt werden müssen, dann ehre Gott. Gib Gott die Ehre, nicht dem Pastor, nicht dem Evangelisten, nicht der Gemeinde oder nicht irgendeiner Organisation. Es war der Herr, auch nicht dem Doktor, auch nicht der Medizin. Oh, da gibt es gute Medikamente oder Bestrahlung. Vergisst all diese Dinge, die sind vielleicht Krücken. Wir können diese Dinge benutzen, das sind Krücken, auf denen wir uns stützen und stellen, aber letztendlich der Herr ist, der gibt das Wollen und der Herr gibt es auch Vollbringen. Und wo der Herr die Stadt nicht baut, geht alles verloren. Wo der Herr das Haus nicht baut, geht alles den Bach runter. Wo der Herr die Stadt nicht bewacht, kann der Wächter noch so viel wachen. Es geht um den Herrn. Und deshalb, wir müssen Gott an erster Stelle setzen und dann wird die Sache passieren. Und das ist Glaube. Gottes Verheißungen bleiben. So ist, wie man Berge versetzt. Und ich weiß, um was es geht. Herr, es geht um deine Ehre, um deine Sache. Wenn man fastet und betet, dann geht es um die Beziehung zu Gott. Den Umgang mit Gott, dass wir Umgang mit Gott haben. Herr, es geht um dich, nicht um mich. Ich kann mich blamieren. Ich kann vergessen werden. Und die Zeitung, nichts ist älter als eine Zeitung von gestern. Aber Gottes Verheißungen bleiben. So, deshalb ist so wichtig, dass wir diesen Glauben haben, nicht den erzogenen Glauben, sondern den geschenkten Glauben von Gott, dass du sagen kannst, aha, dieses Rema, dieses inspirierte Wort Gottes. Und Gott muss uns sagen, du wirst gesund werden, du wirst stark werden, dir wird es wohlgehen, du wirst Fortschritte machen. Das habe ich immer wieder in meinem Leben erlebt. Wenn man sich selber aufgibt, und deshalb hör zuerst mal selber die Predigt für dich, nicht für den anderen. Maria hat es gehört, Karl hat es gehört, Fritz hat es gehört. Nein, hör immer für dich. Was hat Gott mir zu sagen? So, und lass dich nicht von den Ungläubigen dich manipulieren und von den Ungläubigen dich verderben. Bei uns in der Schule, also in Süddeutschland, als wir waren, ich bin gegen die antiautoritäre Erziehung, haben unseren Kindern gesagt, wir glauben nicht daran und was das alles so ist, denen erklärt. Und unsere Kinder wurden in der Schule regelrecht ausgefragt, was habt ihr am Sonntag gemacht? Wo wart ihr? Oder was passiert, wenn ihr das nicht macht, was eure Eltern sagen? Denn die wollten wissen, ob wir denen Streicheleinheiten geben und so weiter. Aber die Kinder haben gesagt, ja, wenn wir nicht das tun, was unsere Eltern wollen, dann kriegen wir auch nicht das, was wir wollen. Und genauso ist, wenn du das tust, was Gott will, willst du auch von Gott kriegen, was du brauchst. Tu das, was Gott will und sei Gott gehorsam. Stell dich unter das Wort Gottes und zwar bedingungslos. Herr, ich sterbe lieber, bevor ich dich verunglimpfe, bevor ich dich beleidige. Es geht um deine Ehre. Aber es gibt viele Leute, die übertreiben das. Und ich kenne auch solche religiöse Fanatiker. Sei nicht zu religiös, steht in der Bibel, im Predigerbuch. Sei nicht zu gerecht, denn das bringt auch nichts. Ich habe eine Frau gehabt, die wollte in Stuttgart beweisen, sie kann auf dem Wasser gehen wie der Herr Jesus. Verstehst du? Und ich habe gesagt, Schwester, wenn es nötig wäre, wirst du über das Wasser gehen können. Vielleicht musst du schwimmen dann oder was auch immer. Nein, der Herr wird mir Gnade schenken und ich werde der Stadt Stuttgart-Bad Cannstatt damals beweisen, ich werde über den Neckar gehen. Daneben war die Brücke. Verstehst du? Wenn das eine Brücke daneben geht, muss sie nicht noch beweisen, dass sie über den Neckar geht. Ich habe der Frau versucht, ins Gewissen zu reden, Seelsorge zu tun, aber das hat alles nicht gefruchtet. Unsere Schwester hat sogar Plakate überall aufgehängt, ihr werdet morgen ein Wunder erleben oder dann und dann. Um die Zeit seid bitte alle da. Und was ist passiert? Dann geht sie, dann macht sie den ersten Schritt aufs Wasser und putz, geht sie runter wie ein Mehlsack oder wie ein Wettstein. Geht's unter, da musste sogar die Feuerwehr kommen und sie rausholen. Und es war eine so große Blamage, eine religiöse Fanatikerin, also die wollte da zeigen, dass sie auch im Wasser gehen kann. Weißt du, das ist, was den Herrn verunglimpft. Fanatismus, religiöser Fanatismus, verunglimpft den Herrn. Wir sollen Gott die Ehre machen. Gott heilt mit der linken Hand oder mit der rechten Hand. Die Rechte behält den Sieg. Beten, Hände auflegen mit Ölsalben, all das ist perfekt. Aber auch die Linke. Verstehst du, dass du ein bisschen so Tätscheles kriegst? Und von, weißt du, dass du zum Doktor gehen musst? Viele Leute denken, nur der Herr macht es. Nein, auch der Arzt. Gott hat auch dem Arzt Weisheit gegeben. Und wir haben in der Apostelgeschichte Dr. Lukas, das war ein Arzt, das aber sogar mit Paulus unterwegs gewesen. Und es ist so wichtig, Gott heilt mit der rechten oder mit der linken. Du sollst Berge bewegen. Weißt du, wie das geht? Da musst du beide Hände anlegen. So vertraue dem Herrn, dass er unbegrenzt ist und dass er Wege geht, manchmal, die wir gar nicht verstehen. Seine Wege sind so ungewöhnlich, gar nicht berechenbar. Gott handelt unberechenbar. Ist unberechenbar. Ist ein verborgener Gott. Und wir müssen auch nur dem Wort Gottes folgen. Was er euch sagt, das tut. Und nur so passieren Wunder. Da geht der Wein in Kana aus bei der Hochzeit. Schon das erste, der erste Notfall. Der Herr ist noch gar nicht aufgetreten, hat ohne gar nicht viel gemacht. Bei der Hochzeit geht der Wein aus. Und natürlich unser Maria, die glaubt an Jesu Allmacht, an Jesu Größe, der schon so vieles mit Jesus erlebt. Meister, ihnen geht der Wein aus. Und was macht der Herr Jesus? Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Er war gar nicht so sanft und liebevoll zu seiner Mutter. Es steht ja in der Bibel, du sollst Vater und Mutter ehren. Weib, was habe ich mit dir zu tun? Verstehst du? So richtig brüskiert und abgewiesen. Und Maria war ganz still. Ich kenne so orientalische Frauen. Ich kenne so ja Leute aus Nazareth. Ich habe in Nazareth gepredigt, in Gottesdienst, in der Synagoge, in der Jesus auch mal gepredigt hat, habe ich sogar meinen Gottesdienst gehalten. Ich weiß, wie die Frauchen sind. Ja, Herr Jesus und so weiter. Und dann sagt sie zu den Knechten, was er euch sagt, das tut. Und das ist marianisch. Alles andere ist Käse, was die katholische Kirche lehrt. Marianisch, was er euch sagt, das tut. Und deshalb, der Herr muss uns sagen, was wir tun sollen. Und manchmal sagt der Herr Jesus verrückte Dinge. Füll die Krüge mit Wasser. Gut, das geht noch. Aber dann gibt es dem Speisemeister. Da musst du mit dem Glas durch die ganze Gastleute gehen und musst zur Küche gehen und dann dem Speisemeister kosten lassen. Wer möchte sich da blamieren? Weißt du, wenn du Gottes Herrlichkeit erleben möchtest und dein Wunder erleben möchtest, du musst dich auch bereit sein, dich zu blamieren. Ja, ich gehe auf die Knie. Ich gehe ins Krankenhaus. Ich mache das. Mir ist vollkommen alles egal. Hauptsache, der Herr hilft mir. Hauptsache. So, folge seinen Worten. Was er dir sagt, dann tu's. Oder sei so wie Maria. Da hört sie, ja, der Messias soll kommen und du wirst schwanger werden und so weiter. Du wirst ein Kind gebären und er wird der Erlöser sein, etwas Großes in Israel. Wie soll das geschehen? Du hast keine Antwort. Und ich will hier einfach eine Lösung sagen, wie du deine Berge beseitigen kannst. Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. So wie du gesagt hast, wie du in deinem Wort geschrieben hast. Vertrau. Stütz dich auf das Wort Gottes. Sei still. Schnatter nicht so viel. Plärr nicht so viel. Renn nicht so viel rum. Such nicht überall Mitleid. So viele Leute kommen nie durch. Die werden auch nie durchkommen. Dann rufen sie den Evangelisten an, den Pastor an, die Gemeinde, was weiß ich, was sie da alles aussuchen, den Heilungsprediger, den Geistheiler dann nachher. Ich habe hier eine liebe Frau gehabt, als der Billy da war. Die wird bis heute nicht gesund und wird auch nie gesund. Der Billy gebetet, 3 Wochen ging das. Weißt du, wenn du betest, 20 Tage, 21 Tage hält es aus. Aber dann musst du selber auf deine eigenen Füße stehen. Und was macht sie? Die fährt nach Holland zu einem Geistheiler. Und dann kein Wunder, wenn sie wieder operiert wird. Nur nach jedem Besuch wird sie operiert von dem Geistheiler. Deshalb vergiss die ganzen Geistheiler und Glaubensheiler und welcher Heiler auch immer ist. Der Herr ist der Arzt. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Und zwar der sitzt in dir, in mir. Ich weiß nicht, wo der liebe Gott wohnt. Er wohnt nicht auf Mars, Venus oder Pluto oder Jupiter. Der ist in mir drin. Christus in uns. Der Heilige Geist in uns. Mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das ist das Schönste dabei. Hier wohnt der liebe Gott. Und was er euch sagt, man tut es, red nicht so viel. Man tut es, schweige. Und was weiß ich, was er mir sagt. Er hat mir schon so vieles gesagt, was ich tun soll. Und wenn ich das wirklich als Wort Gottes nehme, weiß, und ich weiß, was Rema ist, da kriegst du Gänsehaut. Da wirst du erledigt. Ich habe so einen Fall gehabt. Ich habe hier einen Raum mieten wollen in Stuttgart damals. Das hat mir so gut gefallen. 3-Stockwerke-Haus. Also da wollte ich ein Gemeindezentrum machen, Teestube, und habe ich auch noch meine Wohnung dort drin einrichten wollen. So fantastisch alles ausgemalt. Und es liegt 7 Monate in der Stadtverwaltung, Gemeinderat. Das geht nicht. Der Senat wollte einfach hier ein Kulturzentrum einrichten. Und dann kommt die Stuttgarter Zeitung und macht ein Interview mit mir. Herr Matudes, haben Sie kein Verständnis für Kultur? Wollen Sie nicht, dass die Leute unterhalten werden und so weiter? Irgendwas Vernünftiges? Sie wollen nur Bethaus daraus machen. Und ich wusste, was ich will und was die wollen. Und dann war er mit seinem Bericht fertig und dann sagte er, Herr Matudes, können Sie das bringen? Und wenn er es gebracht hätte, wäre ich erledigt, hätte ich meine Sachen packen können und Stuttgart verlassen. So gemein und so gehässig hat er geschrieben. Und als er es vorliest und ich sagte es, weißt du, und das ist Heiliger Geist, da kannst du nichts dagegen tun und nichts dagegen machen, das rutscht dir raus. Das rutscht dir raus. Verstehst du, es platzt wie der Bombe. Und ich sagte ihm am Telefon, und das werden sie nicht bringen. Meine Frau steht daneben und sagt, Johannes, was hat der Mann gesagt? Er sagt, dass er den Artikel, was er jetzt über mich schreiben möchte, nicht bringen wird. Also, Johannes, die Presse macht, was sie will. Sogar die Regierung wird da blamiert und so weiter. Die putzen runter. Und sie werden es bringen. Ich bin gleich an der Stelle, wo ich war, auf die Knie gegangen, habe gesagt, lieber Gott, guck mal, ich habe meinen Mund wieder zu voll genommen. Die werden es nicht bringen. Aber der Herr hat gesagt, das war von mir. Das war von mir. Und als ich das sagte, gebetet habe, plötzlich bin ich aufgestanden und habe gesagt, mir ist vollkommen wurscht. Ich weiß, der wird es nicht bringen. Und was ist passiert, könnt ihr die Geschichte ein bisschen nachlesen. Die Stuttgarter Zeitung war die einzige Zeitung in Deutschland, die bestreikt wurde, so lange, bis ich meinen Mietvertrag hatte. Und sie werden es nicht bringen. Aber das muss Gott mir sagen. Das muss nicht mein Verstand mir sagen. Und das muss nicht irgendein Mensch mir sagen. Gott muss es sagen. So wird man Probleme lösen. Nach unserem festen Glauben wird es geschehen. Und dann werden die Berge fliehen. Nach unserem festen Glauben wird es geschehen. Was wir bitten, was wir sagen, was wir uns wünschen. Und ich möchte eines sagen, es ist schön, Gott hört die Gebete seiner Kinder, und zwar alle Gebete, egal welche. Selbst wenn es Unsinn wäre, Gott hört unsere Gebete. Aber ob alle Gebetserhörungen gut sind, ob es alles richtig ist, das ist eine andere Frage, steht auf einem anderen Blatt. Als meine Frau den ersten Schlaganfall hatte, sie war in Moabit im Krankenhaus, ich besuche sie, da sitzt sie auf dem Bett und sagt zu mir, also sie ist ganz frisch und munter, so habe ich sie nicht gesehen bisher, so nach dem Schlaganfall sitzt sie im Bett und sagt, Johannes, mach dich gefasst, der liebe Gott hat zu mir gesagt, ich darf nach Hause. Oder, das heißt auf Deutsch, nicht zu mir nach Hause, sondern in den Himmel. Ich gehe nach Hause, knie mich hin und sage, lieber Gott, das kannst du nicht machen. Ich möchte noch mit meiner Frau verreisen, ich habe noch so viel vor, ich brauche sie und so weiter. Was soll ich machen? Herr, heile meine Frau, du kannst meine Frau mir nicht nehmen. Und weißt du, was der liebe Gott gemacht hat? Er hat meine Frau erhalten und noch 17 Jahre. Aber diese 17 Jahre waren für mich die letzten 10 Jahre Höllenjahre. Ich musste sie pflegen bei mir zu Hause, noch einiges mehr, verstehst du, hat mir Haufen Geld gekostet. Dass ich heute sage, lieber Gott, wenn du etwas sagst, ich muss nach Hause oder ich werde nach Hause gehen, dann sage ich, lieber Gott, dein Wille geschehe. Wir können Gott nicht manipulieren. Weißt du, der Plan Gottes geht in Erfüllung. Aber Gott kann auch wegen seiner Kinder, weil er sie lieb hat, weil er die Gebete seiner Kinder hört, kann sie ja auch umschmeißen. Plan A ist nichts, Plan B oder Plan C. Aber das kostet so viel Geld, so viel Energie. 7 Jahre habe ich sie zu Hause gepflegt, ganz schlimm, 24 Stunden, 7 Tage lang. Und ich konnte nur höchstens 3 Stunden weg von zu Hause und so weiter, musste sie füttern am Schluss. Ich weiß, wie das ist, aber weißt du, wir beten oft so, oh Gott, mach das, heile den Bruder, heile die Schwester. Und die wird wieder gesund, wieder hergestellt. Aber es war nicht der Wille Gottes. Es war nicht der Wille Gottes. Dein Wille geschehe. Und zwar, andere fangen Gott zu manipulieren. Jeder Einzelne weiß, was Gottes Wille ist. Meine Frau hat ganz genau gewusst, der liebe Gott will mich nach Hause holen. Meine Zeit ist abgelaufen, ich habe Gott gedient. Ich rede mit meiner Frau und frage, was war der Sinn deines Lebens, Heidi? Wir haben so über den Sinn des Lebens miteinander gesprochen. Was war der Sinn des Lebens? Dann sagt sie ganz, ganz frisch und frech, ich habe dir 4 Kinder geschenkt. Das ist alles, verstehst du? Ich habe dir 4 Kinder geschenkt. Das war der Sinn meines Lebens. Weißt? Und wir müssen herausfinden, was ist der Sinn unseres Lebens. Das ist nämlich das Problem, der Berg, was wir überwinden sollen. Der Sinn meines Lebens. Und das muss jeder Einzelne für sich selber herausfinden. Du kannst für mich nicht beten, ich kann für dich nicht beten. Du kannst nur sagen, lieber Gott, zeig mir, hilf der Person, die kämpft, die rackert sich ab, die kommt nicht weiter. Aber jeder Einzelne muss wissen, was ist der Wille Gottes für ihn ganz persönlich. Und deshalb im Vater unser so wichtig, dein Wille geschehe, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Ja, und dein ist die Macht, und dein ist die Herrlichkeit, und dein ist die Kraft. Wenn du Gott nicht gehorchst, bekommst du oft Dinge, wo er dich zurückruft, zurückpfeift. Aber frag den Herrn, Herr, ist das wirklich, was passieren muss? Warum passiert das so? Wieso passiert das so? Und dann musst du als nächstes noch wissen, da gibt es auch noch den Teufel. Denk an Hiob, was der arme Junge da erlebt hat, was er da durchmachen musste. 9 Monate hat er eine Hölle durchgemacht, hat seinen Besitz verloren, die Kinder hat er verloren, Gesundheit hat er verloren, so vieles. Und er hat sich gefragt, ich habe nichts falsch gemacht. Wir sind in Fronten zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott und Satan. Und wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Und wir müssen herausfinden, was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben. Und der Hiob hat gesagt, ich glaube an Gott. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und was soll's? Ich gebe meinen Glauben nicht ab. Ich werde meinen Gott nicht absagen. Ich werde Gott weiter dienen. Der Teufel will dich nur rumkriegen. Der will dich nur rumkriegen, dass du Gott absagst. Geschwister, egal was wir haben, egal was wir sind, wir sollen so konsequent sein, ich werde meinem Gott nicht absagen. Mit Füße und ohne Füße, mit Arme und ohne Arme, mit Schuhe und ohne Schuhe. Egal wie, ich werde meinem Gott nicht absagen. Und wenn du so zu Gott stehst, gesund oder krank, arm oder reich, stark oder schwach, du wirst den Sieg schaffen. So, wir müssen hart bleiben. Und das ist der Wille Gottes für unser persönliches Leben. Und dann muss ich fragen, was dient für meine Ewigkeit? So viele Leute wollen nur das Sichtbare, was vor Augen ist. Der Mensch lebt nur für seinen Tellerrand. Und er sieht nicht über den Tellerrand. Was sind deine Gedanken, Gott, für mein persönliches Leben? Und er hat nicht Gedanken des Leides. Glaub nicht, dass Gott ein Sadist ist, dass er die Menschen quält. Gott quält die Menschen nicht. Gott will nur das Beste für unser Leben. Und Krankheit ist eine Sprache des Körpers. Das ist immer wieder, was ich hier predige. Achte darauf. Und wir sollten darauf hören, was sagt er uns. Und dann sollten wir das tun, was er sagt. Und in dem Moment, wo du Gott einwilligst und sagst, ja Herr, du hast recht. Ja Herr, du hast recht. Wirst du merken, plötzlich löst sich das alles auf. Löst sich der Teufel auf. Da musst du den Teufel nicht mal groß vertreiben. Weg, 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 weg. Nein, dann löst sich selbst auf. Herr, dein Wille geschehe. Yes, Lord. Und wenn du Yes, Lord sagst, wirst du sehen, wie deine Probleme sich lösen. Dieser bergbewegender Glaube kommt aus der Tiefe der Seele heraus. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Es geht nur um dich, oh Gott. Es geht um unsere Ewigkeit. Mit dir zusammen im Himmel. Und so geht es auch in unserem Leben. Uns geht es so, wie es unserer Seele geht. Ich möchte die Geschichte noch aus dem Alten Testament ganz kurz aufgreifen. Das ist die Geschichte von Josua und Kaleb. 2 Millionen Menschen sind ausgezogen aus Ägypten. Und nur 2 kamen ins gelobte Land. 2 von 2 Millionen, schrecklich. Die anderen sind in der Wüste gestorben. Und erst ab 20 unterwärts, ab 20 aufwärts, die sind ins gelobte Land gekommen. Die neue Generation. Aber alle Alten sind gestorben, weil sie noch dieses ägyptische Denken in sich hatten. Oh, unser Fleischtöpfe. Und es gibt genug Gräber in Ägypten. Die sind alle in der Wüste verreckt. Gott stand zu seinem Volk. Und Gott hat sein Volk weitergeführt. Nur 2 von 2 Millionen. Und Gott hat gesagt, ich soll das Land einnehmen. Ein Land, wo Milch und Rieh und Honig fließt. Aber als die Kundschafter zurückkamen und du siehst, wie kriegen wir Probleme, wie entstehen Probleme, dann hörten sie, dort gibt's Riesen. Die haben noch nie bis dahin einen Riesen gesehen. Aber die hörten. Und deshalb ist so wichtig, was du hörst, deine Nachrichten, die du bekommst und so weiter. Dort gibt's Riesen, feste Städte, die sind uneinnehmbar, die sind gut organisiert. Und sie hörten von Schwierigkeiten und alles Mögliche. Und dann fingen sie an zu jammern und zu klagen. Oh, wir können's nicht, wir können's nicht, wir können's nicht. Und nur 2 haben geglaubt, wir schaffen's. Wir schaffen es, nur 2. Vielleicht gehörst du auch dazu, wo du glaubst, ich schaffe es. Deshalb fang an zu proklamieren und fang an, das Land einzunehmen. Und die Bibel sagt, worauf sich euer Fuß setzen wird, das Land wird euch gehören. Du bist in der Lage, das Land einzunehmen, aber es geschieht nach deinem Glauben. Weißt du, alle sind ausgezogen, alle haben die Verheißung gehabt, alle haben das Wort Gottes gegolten, ausnahmslos allen, aber die, nur zwei haben es gepackt, haben es verstanden. Und nur zwei hielten für möglich, bei Gott ist alles möglich. Sollte dem Herrn ein Ding unmöglich sein? Gott ist in der Lage, das, was er uns verspricht, zu erfüllen. Und deshalb, wir sollten immer den Herrn fragen, Herr, was ist, was willst du? Muss ich über diesen Berg unbedingt drüber? Muss ich mich mit diesem Berg rumplagen? Muss ich mich mit diesen Problemen rumschlagen? Viele, viele wollen Helden spielen, aber es gibt manchmal Dinge, wie Gott uns anders führt. Gott hat dem David einmal gesagt, umgehe die Philister. Umgehe, mach einen großen Bogen um die. Und lass die machen, was sie wollen. Umgehe sie. Wir sind manchmal so, ja, selbstgerecht, so heilig, so fromm und so religiös. Umgehe die Philister. Gott ist in der Lage, dir die Philister in deine Hand zu drücken und zu geben. Aber du musst nicht gegen die Philister mehr kämpfen. Das hat schon gereicht, dass er David mit dem Goliath sich rumgeschlagen hat. Und sie sagten, wir können es nicht einnehmen. Es geht nicht, wir schaffen das nicht. Vielleicht musst du einfach die Dinge in Ruhe lassen. Gott hat zu mir einmal gesagt, und ich habe auch ein Problem gehabt mit irgendwelchen Mächten und was weiß ich, wenn der Riese schläft, weckt den Riesen nicht. Verstehst du? Beschäftige nicht unmöglich mit dem Riesen und sag, Riese, komm raus, komm, ich nehme mit dir auf. Nein, lass den schlafen. Lass den schlafen. Zwei Rabbiner unterhalten sich, wo war der Teufel, als die Kinder Israel aus Ägypten auszogen. Und einer sagt so und so und der andere sagt so und so. Und sie versuchen da irgendwo in der Mitte sich zu treffen. Ach, dann sagt ein Rabbiner, ich weiß, Gott gab den Hiob für den Teufel. Da war er so beschäftigt mit dem Hiob mit das und so weiter, ihn zu plagen, dass er Israel vergessen hat. Und gar nicht Israel mit dem Israel-Volk Gottes sich beschäftigt hat. Weißt du, lass doch. Du musst nicht den Teufel provozieren. Teufel, komm raus. Verstehst du mich, was ich sage? Viele Menschen handeln verkehrt. Sie wollen Märtyrer sein. Oder geistliche Helden. Etwas beweisen. Gucken, was ich für Glauben habe. Ich bin Herkules. Ich bin Goliath. Ja, ich bin David. Und ich tanze wie David. Ich springe wie David. Ich rühme wie David und so weiter. Nein, sei doch ein Zwerg. Und guck mal, nicht immer den Riesen spielen, den starken Helden. Die Riesen haben nicht überlebt. Als die Flut kam, da sind die ganzen Saurier umgekommen. Und nur das Geschmeiß, die Ratten, das Ungeziefer hat überlebt. Deshalb, Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Willst du überleben? Willst du deinen Berg einnehmen? Lass dir den Frieden nicht nehmen. Du musst zuerst ein paar Dinge im Vorfeld erledigen. Wenn du ein hoffnungsloser Fall bist, vielleicht schon verloren, vielleicht schon eingeschüchtert, ängstlich und so weiter, versuch einmal zuerst mal, dir eine klare Meinung zu bilden. Gott sagt, oder Hiob sagt es einmal in seinem Leben, als er das alles so zusammenfasst, warum habe ich die Leiden gehabt, warum habe ich die Probleme gehabt? Ich habe den Riesen geweckt. Weißt du, der hat den Riesen geweckt. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Hiob hat es ausgerichtet, was ich befürchtet habe. Ich habe in Heilbronn eine Frau gehabt, die hat immer Angst gehabt, mein Mann geht fremd, mit meinem Mann stimmt was nicht, verstehst du, er kommt immer so spät nach Hause, erzählt immer, er muss Überstunden schaffen und dergleichen. Habe ich gesagt, weißt du, wenn du das befürchtest, das stimmt. Das, was du befürchtest, wird dich treffen. Und tatsächlich ist das auch so passiert. Und irgendwann habe ich dann den Mann angesprochen und da, weißt du, er hat ein gutes Herz gehabt, er hat den Herrn Jesus lieb gehabt. Und dann hat er mit seinen Sekretären gebrochen. Aber es war ein harter Kampf. Hat sich sogar versetzen lassen in eine andere Dienststelle. Aber was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Wenn du befürchtest, arbeitslos zu werden, du wirst arbeitslos werden. Wenn du befürchtest, du wirst etwas verlieren, wird etwas irgendwo versagen, das wird passieren. Was ich befürchtet habe, hat mich getroffen. Deshalb, du solltest kühn und mutig sein. Ohne Angst und ohne Scheu. Ohne irgendwie sich einschüchtern zu lassen. Oder verunsichern zu lassen. Sei mutig und kühn. Und Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben. Sondern den Geist der Kühnheit. Wir schaffen das. Wir schaffen das mit Gott. Josua und Kaleb. Sie haben eine andere Meinung gehabt. Und sie haben gewagt. Wir können es machen. Und ich frage immer, wie haben sie es gemacht, die Burschen? Und ich habe ein Rezept gefunden beim Josef, aber Josua 1 von Vers 5 bis 9. Und Gott hat zu Josua gesagt, meditiere, denk Tag und Nacht über mein Wort und so weiter. Bewege das Wort Gottes. Nachts, wenn du schläfst, lass dir die Bibel vorlesen. Verstehst du? Oder vorsingen oder was auch immer ist. Oder leg die Bibel unter das Kopfkissen. Wie auch immer, mein Wort, denke Tag und Nacht darüber nach. Und dann wirst du unschlagbar sein. Dann wirst du es alles überwinden. Denke über mein Wort Tag und Nacht. Und ich will nicht, dass du jetzt die Bibel unter dem Kopfkissen legst, aber ich will, dass du mit der Bibel einschläfst. Und womit du einschläfst, davon träumst du meistens nachts. Und du sollst anfangen nachts von der Herrlichkeit Gottes zu träumen. Deine letzten Gedanken, die sollen sein, der Herr, seine Allmacht, nicht die Sorge, nicht der Kummer und nicht die Schwierigkeiten. Einfach Gottes Lob und Gottes Preis und Gottes Anbetung. Dein letzter Gedanke beim Einschlafen sollte nicht die letzten Bilder vom Fernseher sein oder die letzten Nachrichten, was du gehört hast. Weißt du, so sollst du anfangen, Gott zu preisen. Ich habe eine Erfahrung gemacht. Wir waren mittendrin in der großen Kirche in der Renovierung. Und wir haben einen lieben Bruder aus Moskau gehabt. Der hat gesungen und gespielt wie so ein Teddybär. Verstehst du? Was? Waldemar hieß er. Ja? Und er hat Gott gelobt und gepriesen. Ich in meinem Enthusiasmus. Und sage, lieber Gott, oder liebe Geschwister, wir nehmen heute ein Opfer auf für unseren Bruder nach Moskau. Und dergleichen. Und dann sehe ich, hast nicht du Geld gezählt noch damals? Da waren 700 D-Mark oder Euro, ich weiß es nicht mehr. D-Mark war es und so weiter, da waren es D-Mark. Und dann habe ich so schlechtes Gewissen gehabt. Weißt du, habe ich gedacht, du schmeißt das Geld zum Fenster raus. Wir sind selber im Renovierungsprogramm. Es kostet so viel Geld, diese Renovierung, die große Kirche da zu bemalen und ja, alles Mögliche. Und ich liege im Bett und ich drehe mich von der Seite auf diese Seite. Und so ist es, wenn man seine Probleme bewältigt. Zuerst mal versucht man im Fleisch nach links und rechts und man wendet sich so und so. Schweißgebadet war ich sogar. Ich habe gedacht, du schmeißt Geld zum Fenster raus. Und dann hat irgendwie, habe ich gesagt, jetzt, ich will doch endlich schlafen, aber mir ja nicht Gedanken über Finanzen machen. Und dann sage ich, Teufel, lass mich in Ruhe, ich will schlafen. Und dann einfach sie mich auf die Seite gedreht, bin eingeschlafen. Und der Teufel hat mich in Ruhe gelassen. Ich muss dem Teufel sagen, lass mich in Ruhe. Ich muss ihm gebieten, Geistern muss man gebieten, Geistern muss man befehlen, Sorgen muss man befehlen, Krankheitsmächten muss man befehlen, den Viren muss man befehlen. Und schlaf, hat einfach geschlafen, am nächsten Tag, übernächsten Tag, und dann waren es, ein paar Tage später, mache ich Kontoauszug, da waren es 10.000 D-Mark überwiesen. Verstehst du? Und ich habe mir so viel Sorgen gemacht, wie bezahle ich die Miete. Da war diese 700 D-Mark, war nur ein Klacks. Aber du siehst, wie Gott einfach führt. Gott, die Berge werden weichen, wenn wir im Namen Jesu sagen, hau ab! Sprich zu deinem Berg. Sprich zu deiner Schlaflosigkeit. Nicht schluck eine Baldrian oder Tabletten oder was auch immer ist. Die helfen dir nicht. Medikamente können vielleicht nur unterdrücken, aber Medikamente können nicht helfen. Wir müssen den Geistern befehlen. Konsequent. Geister weichet. Und dann nehmen wir die Riesen ein. Aber wir müssen zuerst mal so stark in Gott sein und zuerst mal zum Frieden Gottes kommen. Die beiden, sie haben Mut gehabt, und zwar Mut gehabt, gegen die Masse zu stehen. Die wollten sogar das Volk wollte die beiden steinigen. Sie haben Mut gehabt, gegen den Strom zu schwimmen. Sie haben Mut gehabt, gegen den Zeitgeist, gegen ihre Gefühle anzugehen. Teufel, lass mich in Ruhe. Verstehst du, dann ist der Fall erledigt. Du musst eine andere Meinung haben als der Teufel. Auf dieser Welt gibt es zwei Gruppen von Menschen. Das ist mal, was ich schon euch in den letzten Tagen gesagt habe. Gotteskinder und Teufelskinder. Dazwischen gibt's gar nichts. Gotteskinder oder Teufelskinder. Wenn wir auf den Teufel hören, dem Teufel gehorchen, uns von ihm dirigieren und kommandieren lassen, dann sind wir Teufelskinder. Auch wenn wir fromme Christen sind, in der Bibel lesen und Psalmen singen. In aller Liebe. Wir dürfen auf den Teufel nicht hören. Der macht uns, nimmt uns den Schlaf weg, nimmt uns die Gesundheit weg, nimmt uns die Finanzen weg, nimmt uns alles weg. Teufelskinder oder Gotteskinder? Herr, ich bin dein Kind. Und alles, was auf mich zukommt, was mir begegnet, das muss an deinem Schreibtisch vorbei. Genehmigt, genehmigt, genehmigt. Und was Gott nicht genehmigt hat, das nehme ich auch gar nicht an. Und du musst ganz fest wissen, hat Gott mir das genehmigt? Deshalb dein Wille geschehe. So, viele Menschen bleiben unglücklich, sterben in der Wüste wie die Israeliten und gehen keinen Schritt weiter. Sie kommen nicht über den Jordan, sie bekommen überhaupt nichts. Und viele haben sich mit dem Wüstendasein abgefunden. Ja, der Berg ist da, was sollen wir machen? Puh, weiß man nicht. Finde dich mit deinem Problem nicht ab. Frag den Herrn, was soll ich machen? Ist dieses Problem von dir? Ist es von Menschen gemacht? Bin ich selber verschuldet hier in dieser Situation? An was liegt es? Und wir müssen die Lösung finden. Die Antwort Gottes. Ich war vielleicht 25, 26 Jahre alt. Jemand kommt zu mir und weißt du, du sprichst alles über alle möglichen Dinge, betest für Kranke, Krebskranke und die werden geheilt und so weiter. Aber du solltest wenigstens dich informieren, was ist das alles? Und dann gehe ich in eine Bücherei, kaufe mich so zwei dicke blaue Bücher, das sehe ich heute noch, für 70 D-Mark damals. Wie erkenne ich Krebs und Krebskrankheiten und wie behandelt man und was ist das Optimalste? Also lauter so Doktorarbeiten, man hätte Medizin studieren können. Ich lese und dann heißt es, wie erkenne ich als erstes gleich so die simplen Symptome von Krebskrankheit. Dann lang ich mit dem Arm, du, das ist alles geschwollen bei mir. Puh, ich habe Krebs und das andere. Dann lasse ich meine Frau mich betätscheln und berühren. Johannes, das ist nicht normal. Dann rufe ich die Ältesten in der Gemeinde und sage, Geschwister, betet für mich, ich werde bald sterben. Habe schon den Kindern gesagt, Papa wird bald sterben. Weißt du, ich war schon bereit zum Sterben. Bin Kind Gottes, habe nichts zu befürchten. Wie auch immer. Und es wurde dicker und schlimmer, dass ich sogar die Hände so rumlaufen musste. Und die haben gefragt, lieber Gott, was ist? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich verbrochen? Und von nichts kommt nichts. Auch die Krankheit, von nichts kommt nichts. Das Gute kommt von nichts und das Schlechte kommt von nichts. Verstehst du? Irgendwas ist da hinten im Busch. Etwas passiert da hinten. So. Und ich stehe und bete und sage, lieber Gott, ich möchte dir noch dienen. Ich möchte nicht so früh sterben. Ich möchte alt werden. Und ich möchte dir Ehre machen mit meinem Leben. Und das ist doch keine Ehre, wenn der Pastor an Krebs stirbt. Und ich bete und dann irgendwie plötzlich diese zwei Bücher, und dann sagt er, und das ist wichtig, wie löse ich meine Probleme? Seit wann hast du das? Dann denke ich drüber, seit wann habe ich das? Vorher habe ich das gar nicht gehabt, ich habe gar nicht gemerkt, was ich hatte, dass da meine Lymphknoten da geschwollen sind und was weiß ich, und schweißgebadet und Herzprobleme habe und alles Mögliche. Das habe ich vorher nicht gehabt. Seit wann hast du das? Und das ist der Schlüssel, was ich dir mit auf den Weg gebe. Wie löse ich meine Probleme? Frag ständig permanent, wenn irgendetwas in deinem Leben ist, was nicht in deinem Leben hineingehört. Seit wann habe ich das, lieber Gott? Und dann sagt der liebe Gott zu mir, ja, denk drüber nach. Ich muss drüber nachdenken. Gott denkt nicht darüber. Das ist mein Problem. So, und ich muss nachdenken, seitdem ich die zwei Bücher gekauft habe. Seitdem ich die Bücher lese und unterstreiche, am liebsten hätte ich die Bücher gleich an die Bibliothek zurückgegeben, aber ich habe so viel angemalt und Notizen gemacht, für mich persönlich. Und dann sage ich, lieber Gott, was soll ich machen? 70 D-Mark sind 70 D-Mark damals gewesen. Verstehst du, viel Geld haben und nicht haben. Und weißt du, was ich gemacht habe? In eine Plastiktüte gepackt und in den Müll geworfen. Und von dem Augenblick war nichts mehr da. Wenn du dich von dem Problem trennst, von dem Problem dich löst, durch das das Problem gekommen ist, wirst du auch das Problem verlieren. Was das auch immer ist, vollkommen egal. Das ist so ein Schlüsselerlebnis, was ich hatte, so eine Faustregel. Wenn du das Problem löst, was auch immer ist, wirst du die Lösung bekommen für deine Heilung. Ein paar Jahre später, mein Sohn mit 10 Jahren wird Bettnässer. Kannst du dir sowas vorstellen? Das ist, wir konnten uns nicht zu helfen. Wussten nicht zu helfen. Was sollen wir machen? Wie löse ich meine Probleme? Wie bewege ich meine Berge? Das ist mein Thema heute Abend. Wie mache ich das? Und wir sind zum Arzt gegangen. Der Arzt findet keine Lösung. Wir haben keine Antwort gehabt. Warum ist mein Sohn mit 10 Jahren ein Bettmesser geworden? Vorher war das alles gar nicht. Was ist da passiert? Ich muss vielleicht vorne wegschicken. Ich hatte einen Besuch aus Afrika, Tschad, glaube ich, oder woher, der hat mir ein paar Masken geschenkt. Ich habe extra gesagt, sind die nicht beschworen, sind sie nicht besprochen und was weiß ich. Nein, das hat mein Bruder geschnitzt und das war sogar Pastor und was weiß ich, das hat er so gemacht. Und ich habe das einfach aufgehängt. Und mein Sohn musste immer durch an diesen Masken vorbei in sein Zimmer, durch mein Büro. Und ja, und eines Tages, ich bete, knie vom Stuhl und mache meine Augen auf und da eine Stimme sagt, guck mal, du betest Götzen an. Aber ich sage, aber das sind keine Götzen, das sind nur Masken, die sind noch nicht besprochen, die sind von Christen geschnitzelt worden. Ich pfeife auf alle Christen, ich pfeife auf alle vollkommen Argumente. Verstehst du? Die Leute können mir erzählen, was sie wollen und ich bin erschrocken. Ich muss vorher noch sagen, der Arzt konnte meinem Sohn nicht helfen. Dann sagte Herr Matudis, also wir sollen zum Psychologen den Jungen nehmen und ich sitze beim Psychologen mit meinem Sohn und er sagt, Herr Matudis, Sie haben ja auch Psychologie studiert. Sie müssen auch die Lösung wissen. Ich habe die Lösung nicht gewusst, weil ich menschlich gedacht habe. Menschliche Lösungen bringen keine Lösung. Psychologie, Medizin. Und deshalb, Gott zeigt mir, jetzt betest du doch Götzen an. Aber das sind doch keine Götzen, das sind nur Masken. Aber weißt du, was ich gemacht habe? Was ich machen musste, die Masken runtergehängt gleich. Habe ich zuerst mal gedacht, das muss ich Naturkundemuseum geben, weil das ja wissenschaftliche Sache ist, was Wertvolles. Verstehst du, es ist kein Ramsch. Aber der Herr sagt, die gehören in Müll. Die gehören in Müll. Und dann wartete ich, bis die Müllabfuhr kam und ich hörte, die klappert schon die Straße hoch und dann bin ich runter und sofort in den Mülleimer gesteckt, damit es gleich entsorgt wird. Denn der Teufel ist so raffiniert, da geht man doch hin und guckt man doch noch raus und holt man doch noch raus. Wo ist das Zeug? Verstehst du, damit es erledigt ist. Und von dem Moment hat mein Junge aufgehört zu Bettnässen. So löst man die Probleme, Leute. Indem man sich von den Problemen löst, von diesem Problem machen. Und das können auch Menschen sein. Das können Dinge sein. Das können Festlegungen sein, wo man sich festgelegt hat. Ich will keinen Namen nennen, aber hier in Berlin habe ich jemanden in der Gemeinde gehabt. Der Vater hat mit 40 Jahren einen Herzinfarkt gehabt. Der Großvater auch angeblich. Und der ist auch auf 40 zugegangen, der Mann. Und er sagt, du, ich werde Herzinfarkt kriegen. Bei uns ist das in der Familie. Verstehst du, das ist bei uns in der Familie. Egal, was du in der Familie ist, wenn du Kind Gottes bist, du bist eine neue Schöpfung. Halleluja. Und da habe ich gesagt, du musst nicht glauben, wenn es in der Familie Krebs ist, dass alle anderen auch Krebs kriegen. Gott kann Unterschied machen. Und meine Bibel sagt, der, wo Gott dient und Gott treu ist, da macht Gott einen Unterschied. Und habe dem Mann gesagt, glaub nicht daran. Doch, das ist bei uns in der Familie. Und weißt du, was passiert ist? An seinem 40. Geburtstag hat er Herzinfarkt gehabt. Weil man daran geglaubt hat. Was ich befürchtet habe, hat mich getroffen. Das liegt bei uns in der Familie. Vergiss diese ganzen Familienflüche. Preis den Herrn und sag, ich glaube nicht daran, ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Willst du dich in der Wüste leben? Willst du dich mit einem Wüstendasein wie die Israeliten abfinden? 38 Jahre mussten sie im Kreis da rumtippeln, die armen Juden. Oder Hebräer waren das. Verstehst du? 38 Jahre, weil sie Gott nicht vertraut haben. Gott kann dich bewahren. Gott kann dich hinbringen. Nur die zwei. Zwei von 2 Millionen. Und dann steht dieser 85-jährige Kaleb vor dem Josua. Kaleb, Josua, weißt du noch, was Moses uns in Kadesh Barnea gesagt hat? Kaleb gehört dir. Du sollst den Hebron bekommen. Hebron war die Stadt, wo Abraham begraben lag, was Abraham ein Stückchen Land gekauft hatte, was auch immer ist. Und dann sagt der Kaleb was ganz Schönes. Oh Gott, ich bin mit 85 Jahren immer noch so stark, wie ich damals vor 40 Jahren war. Das, was du sagst, das bist du. Du sagst, oh, ich bin ja Oma, ich bin Opa, ich zitter, ich kann nicht. Rede positiv über dein Leben. Du sollst über dein Leben nicht kein falsches Zeugnis reden. Die meisten Leute reden dummes Zeug über ihr Leben. Ja, wir sind alt, wir bauen ständig ab. Ich werde Demenz, ich krieg Alzheimer. Das sind eine Seuche, was die Leute heutzutage alles verbreiten. Nein, glaub es. Gott ist mit mir, ein starker Gott, ein mächtiger Heiland. Und in der Bibel, Psalm 91, lesen wir mal. Auch wenn es 1000 das bekommen und 10.000 auf der anderen Seite das andere bekommen. Mir ist egal, es wird mich nicht treffen, denn ich fürchte Gott und nicht die Pestilenz, was es auch immer ist. Ich fürchte Gott. Und deshalb, wir sollten viel mehr auf Gott schauen. Egal, wenn Gott will, dass du Pest kriegst, kriegst du es Pest, aber dann bist du schneller im Himmel. Das ist nicht das Problem. Deshalb, ich bin noch genauso stark wie damals, damals in der Zeit. Lies mal Josua 14, Vers 12. Dort ist dieser Glauben, diese Berge bewegen der Glaube. Oder dann weiter, Gott ist mit uns. Josua Kapitel 22, Vers 45. Gott ist mit uns. Und wenn Gott mit uns ist, preis Gott, was soll da passieren? Ich bin gut versichert. Sogar überversichert. Halleluja. Und das weiß ich nicht einmal, dass ich so überversichert bin. Ich bin unschlagbar. Ich kann mich auf ihn verlassen. Er hat es mir versprochen. Und dann hat Gott noch etwas Schönes gesagt zu dem Josua. Und ich lass dich nicht fallen. Und du musst aufhören, Angst zu haben, ich könnte fallen, ich könnte versagen, ich könnte schwach werden. Glaubensbewegende, die Berge müssen bewegt werden durch den Glauben. Nach deinem Glauben geschieht es. Ich wollte mal nach Kanada auswandern, habe schon ein Grundstück mal angeguckt in Kanada, 100 Kilometer aufwärts von Toronto, schon die Pläne gehabt, schon alles zum großen Teil in die Wege geleitet. Dann kommt doch meine Frau und sagt, hast du schon den Herrn gefragt? Ich wollte nicht in Heilbronn bleiben, denn oberhalb von mir auf der Waldheide, da waren die ganzen Pershing-Raketen, die Richtung Russland gestellt waren, und ich wusste ganz genau, wenn irgendwo eine Rakete in der Welt hochgeht, und sonst in kritischen Zeiten haben wir jetzt auch im Augenblick, die Amerikaner sind aus den Plänen raus, Friedensvertragsplänen rausgegangen, und die Russen ja auch im Augenblick. So, das Wettrüsten beginnt wieder. Und ich lebte dort unterhalb dieser Pershing-Raketen, und da kamen sogar Geschwister, Soldaten, also Generäle, und in meine Gottesdienste, und die haben mir ganz klar erzählt, dass die Erstschlagwaffe ist hier über meinen Kopf stationiert. Und deshalb wollte ich auch auswandern, so schnell wie möglich. Und dann habe ich gebetet. Und weißt du, was Gott mir gesagt hat? Erstens war es eine Stelle aus Jesaja, Kapitel 19. Und dann hieß es so, du kannst Gott dicht weglaufen, du kannst hinlaufen, wo du willst. Gott wird dich überall erwischen. Und so weiter. Und dann steht noch unter anderem, und ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Und ich wusste, egal was da passiert, ich werde mein Grab nicht bei den Ungerechten finden. Gott wird mich führen, Gott wird mich leiten und Gott wird mich weiterbringen. Und dann hat Gott auch ganz klipp und klar gesagt, mit Kanada. Und selbst wenn du auf den Inseln gehst, ich werde dich sogar von den Inseln holen. Dann habe ich mit Gott argumentiert. Ich sage, lieber Gott, Kanada ist kein Inselstaat. Und dann lese ich in meinem Lexikon, Kanada hat die längsten Küsten dieser Welt als Nation. Insel. Verstehst du, ich will dich von dort zurückholen. Du kannst Gott nicht weglaufen. Und ich habe Gott mich gestellt, habe gesagt, Gott, ich bleibe hier in Deutschland, ich diene dem Herrn und ich werde nicht weichen. Denn der Gerechte weicht nicht. Der Gerechte gibt nicht nach. Der Gerechte resigniert nicht. Verstehst du? Und ich bin Gott dankbar, dass Gott mich gelehrt hat, hartnäckig zu bleiben, stur zu bleiben, im Lande zu bleiben und sich redlich zu nähren. Und Gott tut, was er verspricht. Gottes Kinder sind noch nie gescheitert, wenn sie auf das Wort Gottes sich bedingungslos verlassen haben. Und so viele Christen verlassen sich auf Gott nicht bedingungslos. Die sind fromm, die beten viel, die singen viel, die jodeln und was weiß ich, was sie noch alles machen. Bringt nichts. Kann es noch so fromm sein? Ich habe eine Geschichte gelesen vor kurzem. Da ist im Winter, da wird damals bei der Besiedlung Amerikas, da geht ein junger Bursche Richtung West, also, und er muss im Winter über einen Strom, der von Mississippi überqueren, über diesen Strom durch, und dann probiert er es nicht sicher, trägt das Eis mich nicht, und dann robbt er auf alle vier und sagt, Gott, ich danke dir, ich bin schon mittendrin und du wirst mich durch diesen Fluss bringen auf die andere Seite, und dann plötzlich kracht es. Und er denkt, jetzt kracht das Eis, jetzt bricht alles. Und dann dreht er sich um, hinter ihm war ein Pferdeschlitten mit Holz beladen. Und der robbt auf alle vier. So sind viele Christen, sie robben auf alle vier. Und sie sind nicht so wie dieser Mann da hinten. Der weiß, das Eis ist dick genug, das Eis trägt und ich kann mich auf mein Eis verlassen. Du kannst dich auf das Wort Gottes verlassen, Bruder, Schwester. Egal was es ist, Halleluja. Und Gottes Worte kommen nicht leer zurück. Gott hält, was er verspricht. Gott tut, was er zugesagt hat. Sollte dem Herrn irgendetwas unmöglich sein? Was Gott sagt, das trifft exakt ein. In Hesekiel Kapitel 26 ist eine ganz interessante Prophetie über die Stadt Tyrus. Ich will noch nur schnell überfliegen, diese ganze Geschichte. So zuverlässig ist das Wort Gottes, dass du sogar Geschichtliches nachweisen kannst. Die Prophetie über Tyrus, Hesekiel 26, da wird in präziser Genauigkeit gesagt, Tyrus sollte belagert werden, Tyrus sollte die Steine und alles, was Tyrus ausgemacht hat, soll ins Meer geworfen werden. Tyrus sollte ein Ort sein, ein Felsen sein, als kahler Felsen sein, und auf diesen kahlen Felsen werden Fischernetze getrocknet. Du kannst nachlesen in Hesekiel 26. Und was ist passiert? 13 Jahre nach dieser Prophetie, also die Prophetie war schon aufgeschrieben, kam Nebukadnezar, die Stadt belagert, und die Leute von Tyrus, die sind auf die vorgelagerte Halbinsel gezogen und so weiter, und sie haben weiter gekämpft und weiter also regiert und waren uneinnehmbar. Und da denkst du, Gott hat gelogen. 200 Jahre später kommt 332 Alexander der Große. Natürlich, der geht, der kümmert's nicht. Der hat den ganzen Schutt zusammengekratzt von Altyrus, ins Meer einen Damm gebaut und die Stadt eingenommen. Die Stadt eingenommen. Und der kahle Felsen blieb. Und heute, bis heute noch, trocknen Fischer Netze auf diesen Felsen, wo Altyrus ist. So exakt ist das Wort Gottes im Geschichtsbuch. Was Gott sagt, das geht in Erfüllung. Kein Mensch hätte das ahnen können. Jahrhunderte vorher. Und kein Mensch kann ahnen, was da Tausende vorher der liebe Gott dir und mir gesagt hat. Er hat Gott gesprochen. Und Gott beweist sich. Du musst Gott nicht beweisen. Gott beweist sich selber. Die Geschichte beweist sich selbst. Gottes Wort sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Egal, was die Zeitung schreibt. Egal, was die Leute erzählen. Und was die Leute über dich sprechen. Die werden immer was zu sprechen haben über dein Leben. Gottes Wort sagt, mein Wort kommt nicht leer zurück. Du kannst dich auf die Kraft Gottes verlassen. Und durch Jesus sind wir Eroberer, Welteroberer. Du sollst zu deinem Berg, nicht zum Berg anderer Leute, zu deinem Berg sprechen. Berg, heb dich weg. Du hast die Kraft in dir, den Berg zu verrücken, zu versetzen. Natürlich, ich glaube, dass der Berg ins Meer versinken kann. Ich besuche eine Missionskonferenz von Antipfingstler. Die glauben nicht an Zeichen und Wunder und was weiß ich da, Zungensprache. Ich besuche so eine Konferenz und da erzählt ein Missionar aus Südsee, er erzählt, wie er dort auf dem Südsee ist und wird gefangen genommen. Die Eingeborenen wollen mit Gott nichts zu tun haben. Die halten den Missionar fest und dann sagt einer der Häuptlinge, der sich ein bisschen auskannte oder von den Medizinmännern, steht nicht in deinem Buch, wenn du glaubst, da werden Berge weichen. Und wir haben hier ein Problem. Diesen Berg wollen wir nicht haben. Uns wäre so toll, wenn dieser Berg weg wäre. Jetzt Beweis, entweder der Berg verschwindet oder du bist ein toter Mann. Weißt du, Gott hört Gebet, wenn es uns um Haut und Knochen geht. Und dieser Nicht-Pfingstler, der Missionar einer freien Missionsgesellschaft war, und der wusste, ich bin ein toter Mann. Wenn der Berg nicht verschwindet, und der Häuptling gab es bis dann und dann Zeit, und sagte, wenn der Berg bis dann nicht verschwindet, bist du ein toter Mann, und dein Glaube ist Quatsch und Käse und Unsinn, und wir wollen keinen Unsinn, dass du in unserem Volk verkündigst. Und weißt du, was passiert ist? Der betet und fasst und sagt, Gott, es geht um mein Leben. Und du löst deine Probleme, wenn es um dein Leben geht. Es geht um mein Leben. Lieber Gott, ich diene dir. Ich möchte hier in diesem Land deinen Namen verkündigen. Und die sagen, wenn das nicht passiert, bin ich ein toter Mann. Und dann war es schon 11 Uhr oder 12 Uhr, kurz vor 12, und immer noch nichts passiert. Und er betet und ist an dem Pfahl gebunden. Der wird geköpft und verspeist. Das waren Kopfjäger. Und es steht da, unser lieber Gott, es geht um dich und nicht um mich. Mich können sie verspeisen, aber was ist mit dir? Und er steht da und plötzlich passiert ein Erdbeben. Hör mir zu, ein Erdbeben, und der Berg sackt in sich zusammen. Das ist vor 30, 40 Jahren gewesen, wo ich das Zeugnis gehört habe von diesem Missionar. Ich habe gesagt, guck mal, das ist der liebe Gott. Egal, ob du Pfingstler bist oder nicht Pfingstler bist, Gott steht zu seinem Wort. Ja. Wer ihm glaubt und ihm vertraut, wie ein Kind. Verstehst du, was passiert? Da sagt der Berg in sich zusammen. Jesus sagt, ihr werdet noch Größeres tun als dieses. Das gilt jedem Gläubigen. Es geht um die Verherrlichung des Herrn. Dieselbe Kraft, die Jesus aus dem Grab herausgeholt hat, dieselbe Kraft wird eure sterblichen Leiber lebendig machen. Wenn die Kraft Gottes in dein Leben hineinkommt, dann hat Krebs keine Existenzberechtigung mehr. Haben Tumore keine Existenzberechtigung. Dann schmeißt du alles raus. Entweder trocknen sie es von selbst aus oder der Herr Doktor macht es. Verstehst du? Und dann, dass diese Metastasen und all das nicht mehr streuen. Unsere Olga, die hatte Lymphknotenkrebs gehabt, die hat einen Arm verloren, was auch immer gewesen ist. Es ist eine extra Geschichte. Und man hat für sie gebetet und dergleichen. Und dann wurde sie, hat sie Chemotherapie bekommen. Und es hat sie gar nicht gut bekommen, diese Chemotherapie. Hat es abgesetzt, nur, sie ist ein Dickkopf. Wirklich ein Dickkopf, verstehst du? Und wie es im Buch drin steht, eine Russin. Und sie sagte, ach, das bringt nichts, das hilft mir nichts, ich vertraue dem Herrn. Ich habe jetzt diese Tage sie im Krankenhaus besucht, sie hat ein anderes Problem gehabt, alte Schwäche und so weiter. Habe ich gesagt, Olga, hast du noch Krebs oder sind noch irgendwelche Symptome? Und der Arzt hat dann mir auf dem Gang noch erzählt, die hat überhaupt nichts vom Krebs. Sie ist gesund in der Sache, kommt natürlich was anderes. Weißt du, aber du musst sehen, Energie. Wenn du dem widerstehst, deinen Stock nimmst und sagst, hau ab! Hau ab! Ja, ich will das nur Beispiel geben. Unser Glaube muss Widerstandskraft haben, muss Energie haben. Das hilft nicht, dann probiere auch was anderes. Dieselbe Kraft, die Jesus aus dem Grab herausholte, macht uns fähig, anders zu sein, anders zu leben. Gott will, dass wir das sind, was Jesus war. So dienen, wie Jesus diente, so leben, wie Jesus diente, so reden, wie Jesus diente. Und dort sind wir, wo Jesus ist. Gott will, jetzt noch ein paar Gedanken ganz schnell, was uns große Not und große Probleme bereitet, unseren Charakter verändern. Unsere Persönlichkeit verändern. Man sagt, man kann seinen Charakter nicht verändern. Das bringt man mit in diese Welt. Aber Gott kann unser Charakter verändern. Gott kann unser Temperament verändern, ihr Lieben. Und das sind riesige Berge. Der Herr kann große Dinge tun. Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Dein Charakter, dein Temperament, deine Zunge kann Gott kontrollieren. So, als Christen befinden wir uns in einem ständigen Veränderungsprozess und Gott will uns zu einer neuen Kreatur, zu einer ganz neuen Schöpfung machen. Er will uns verändern von Grund auf und wir müssen auf diesen Prozess uns einlassen. Natürlich, wir denken ganz, da muss aber was ganz Gewaltiges geschehen. Was ganz Gewaltiges geschehen. Von wegen. Paulus hat dreimal gebeten. Er hat ein Problem gehabt, einen Berg. Im Fleisch hat er gehabt. Und dann sagt, oh Herr, ich flehe, nimm's weg. Und dann sagt der liebe Gott, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wenn ich schwach bin, bin ich stark, sagt er nachher weiter. Du siehst, wie das funktioniert. Nicht, dass du so religiöse Klimmzüge machst, geistige Gehirnakrobatik. Nein, die Gnade Gottes ist es, was es schafft. Die Gnade Gottes ist, was verändert. So, die ganzen negativen Angewohnheiten, was du vielleicht in deinem Leben hast, all das will der Herr wegnehmen. Du kannst dich abstrampeln, wie du willst. Du musst dem Herrn nur freie Hand lassen. Mach du das, Herr, wie du es willst. Und dann macht der Herr so die ganzen Veränderungen, Charakterveränderungen, Persönlichkeitsveränderungen, dass er deinen ganzen Stolz dir wegnimmt, den Geist der Übertreibung, oder dass du dich unmöglich benimmst oder negativ denkst oder was auch immer sein mag. Weißt du, Gott macht es. Du musst nur sagen, Herr, es geht um dich. Ich habe ein Problem gehabt als junger Christ. Ich habe immer Probleme, bis heute noch. Die Probleme sind mir nicht ausgegangen. Und ich bin nur Gott dankbar für die Probleme. Aber ich habe ein Problem gehabt als junger Christ. Ich war so falsch gewickelt. Ich kam aus der Welt, aus dem Atheismus, aus der Gottlosigkeit und habe gemerkt, ich bin bei weitem nicht das, was Jesus will, dass ich sei. Ich mache Dinge, die dem Himmel nicht gefallen. Und dann zu Hause, wir waren so viele Leute, dann bin ich rausgegangen, so bei uns auf dem Grundstück zu beten. Dann stehe ich mit meinem Stocksohlen und schlage da trockene Blätter bei der Eiche ab und sage, lieber Gott, du siehst, da ist ein trockenes Blatt in meinem Leben, da ist noch ein trockenes Blatt und da ist ein trockenes Blatt. Ich wusste nichts vom Heiligen Geist, ich wusste nichts von Inspiration, ich wusste nichts vom Reden Gottes. Und dann sagt eine Stimme in mir, und genau das Gleiche machst du, Johannes, auch in deinem Leben. Da schlägst du Blätter weg, da löst du ein Problemchen und da versuchst du, das wegzukriegen. Warte, bis der Frühling kommt, bis dieser neue Saft hochsteigt. Da werden die Blätter von selbst, die trockenen Blätter von selbst abfallen. Lass den Heiligen Geist in deinem Leben wirken. Dann werden die negativen Triebe von selbst vertrocknen und von selbst abfallen. Dann kommt ein Sturm über dein Leben und da wird alles weggefegt. Die ganzen komischen Angewohnheiten, die du da aufgebaut hast, die werden von selbst verschwinden. Lass den neuen Saft kommen. Lass den Heiligen Geist wirken. Aber du musst offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes. Nach unserem festen Glauben wird es geschehen. Ist so ganz wichtig, dass der Herr hier unser Leben verändern will. Eine ganz neue Umgehungsstraße will der Herr in unserem Leben machen. Dass wir an diesen Problemen vorbeifahren. Lass die Stadt da. Puh. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Jordanien warst. Ich war mit meiner Reisegruppe mal in Petra. Diese Stadt ist eine hochinteressante Stadt. Die Stadt in Nabatäa. Jahrhunderte, sogar in den biblischen Zeiten, aus der Zeit von Moses, ist die Stadt schon, war eine wichtige Stadt, hat Handel getrieben, der ganze Weihrauch und alle diese Reichtümer von Arabien bis nach Mittelmeer, Seide aus China und so weiter, das ging alles durch diese Petra, durch die Stadt Petra. Und dann kamen die Römer, und weißt du, was die Römer gemacht haben? Die haben die Straße verlegt, am Meer entlang. Verstehst? Und plötzlich, Petra war bedeutungslos geworden. Der Herr muss in unserem Leben die Straße verlegen. Die Straße verändern, dass es nicht mehr durch uns geht und nicht mehr durch unseren Geist geht, nicht mehr durch unseren Verstand geht, nicht mehr durch unsere Gefühle geht. Das geht jetzt am Meer entlang. Der ganze Handel. Und Petra ist eingegangen. Und die haben sich so eingebildet. Wir. Weißt du, alle, die ganzen Gewürze, alles, die ganzen Perlen und dann alles von Aleppo, der ganze Schmuck runter nach Arabien. Das war bedeutungslos plötzlich. Und so machen wir vielfach in unserem Leben, ja, haben wir Probleme. Lass doch Gott die Straße verlegen. Anderen Weg. Einen neuen Weg. Und das, die Bibel sagt, macht Bahn, der da kommt im Namen des Herrn. Halleluja. Gott macht seine Bahn. So, denk drüber nach, dass es nicht nur durch Fleisch und Blut geht, durch den Verstand oder nur auch durchs Geld, durch Medikamente oder durch Obrigkeiten oder Öffentlichkeiten oder Massenmedien geschieht. Nein, es geschieht nicht durch Hiorakraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Plötzlich ist die Straße verlegt. Viele Leute haben Angst. Ja, bei uns kommt nichts mehr durch. Braucht doch nicht. Verleg einfach die Straße in deinem Leben. Lass Gott die Straße verlegen. Eine neue Bahn. Mach Bahn dem Herrn. Und die Kontrolle des Feindes ist gebrochen in deinem Leben. Verstehst? Plötzlich hat der Krebs keine Nahrung, die Sorgen keine Nahrung mehr, die Minderwertigkeitskomplexe keine Nahrung mehr. Die Kinder Gottes, wir entscheiden es, wir haben es in der Hand und sagen, nein, Herr, wir gehen jetzt am Meer entlang. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann ist Gott auf unserer Seite und dann läuft das alles nach ganz anderen Gesetzen, nach ganz anderen Regeln. Die Straße auf Gaza, die einsame Straße, da geht diese Kämmerer und bekehrt sich unterwegs. Diese einsame Straße, das ist diese Straße, die die Römer verlegt haben, statt Petra, die einsame Straße. Und da heißt es, und er zog fröhlich seine Straße weiter. Das war auf dieser neuen Straße, dass die Römer konsequent verlegten. Gott will eingeladen werden, Gott will gebeten werden. Du musst dich auf Gott konzentrieren. Und dann wirst du merken, es geschieht ganz anders. Anders, als ich dachte. Viele Christen sind, weißt du, ich habe gesagt, es gibt zwei Gruppen von Menschen in dieser Welt, in der Ewigkeit, im Jenseits und überhaupt. Zwei Menschen, Gotteskinder und Teufelskinder. Und viele Christen bleiben Mischwesen. Weißt du, was das heißt, Mischwesen? Die griechischen Götter, die sind Mischwesen, die lebten nach ihren Launen, waren launisch, die hassen sich gegenseitig, haben sich gegenseitig aufgefressen manchmal. Aber wer Gott gefallen will, der ist kein Mischwesen mehr. Der ist einseitig, entweder so oder so. Und der Herr sagt, entweder du bist so kalt oder heiß. So dieses, das Misch dazwischen ist Mist. Das ist nicht das Richtige. Du musst also deine schlechten Gewohnheiten, deine Launen unter Kontrolle bekommen. Was ist auch immer passiert? Deine schlechten Gewohnheiten, diese Untugenden. Wie macht man das? Da muss man nicht zu mir nach vorne kommen, dass ich mit dir bete. Mein erster Gottesdienst hier in Berlin, habe ich gemerkt, wie verdorben die Berliner alle sind durch die ganzen charismatischen Gottesdienste, wie auch immer. Wir treiben den Teufel aus im Namen Jesu und so weiter. Dann mache ich Altarruf, da stehen einige, ja, Dutzend, mehr wie ein Dutzend Leute vorne. Und da bete ich mit dem Ersten. Dann sagt der Erste, mit dem ich beten wollte, bitte, Pastor, bevor du betest, ich will dir was sagen. Und so weiter. Ich habe so und so viele Dämonen. Habe ich gesagt, liebe Zeit, naja. Der Nächste, den ich da wieder anpacken wollte und beten wollte, dann sagte ich, ich habe so und so viele Dämonen. Habe ich gesagt, das gibt es nicht, dass die Berliner Haufen Dämonen haben. Da hat einer 12 Dämonen gehabt. Maria Magdalena in der Bibel, die hat 7 Dämonen gehabt. Das war das höchste der Gefühle, was wir in der Bibel haben. Nur nebenbei. Und dann, also bleibt hier, ich bete die Reihe durch und habe die Reihe durchgebetet und dann bin ich zu den ersten 2 gekommen. Ja, was sind das eure Dämonen? Wie heißen sie? Dämonen müssen einen Namen haben. Naschen. Oder was er noch alles erzählt hat. Verstehst du? Das sind auch Dummheiten. Und ich habe gesagt, das ist in der Bibel Untugenden. Und die Bibel sagt, so leget nun ab all die Untugenden. Und nicht nur, verstehst du, alles den Dämonen zu schreiben. Wir kontrollieren unser Leben. Und ich muss aufhören zu naschen. 21 Tage durchhalten, ich nasche nicht, ich nasche nicht, ich nasche nicht, ich nasche nicht, ich nasche nicht. Und dann habe ich meine Ruhe nach 21 Tagen. Jede Gewohnheit kann gebrochen werden. Ich rauche nicht mehr, ich saufe nicht mehr, ich fresse nicht mehr. Und das 21 Tage lang. Ich wisse, wir müssen lernen, fest im Glauben zu stehen, ein Überwinderleben zu führen. Und Gott will, dass wir unseren Glauben beweisen und nicht nach unserem Wissen gehen. Verleg die Straße, vertraue dem Herrn, wie der Herr mich führt. Und du musst vielleicht, und das ist die Geschichte gewesen von Philippus, wo dieses Wunder auf dieser neuen Straße passierte, diese Militärstraße, die am Meer entlang war. Und plötzlich aus der gesegneten Erweckung in Samaria sagt der Herr zu Philippus, Philippus, ich habe Arbeit für dich auf der einsamen Straße nach Gaza. Dort ist einer, der betet. Der betet, der sucht den Herrn. Na, was ist mit mir? Ich muss niesen. Entschuldigung. Der betet und er sucht den Herrn. Ich habe Arbeit für dich. Und du siehst, was da passiert. Auch aus einer gesegneten Erweckung. Gott führt uns raus auf der einsamen Straße. Und dort erleben wir, wie Gott Probleme löst. Wie Gott Probleme angeht. Und du musst weitergehen. Einfach Gott vertrauen. Und einfach dich auf den Herrn verlassen. Und du wirst merken, Gott ist ein Gott der Treue, der Liebe, der Barmherzigkeit, der Güte. Er wird seine Kinder nicht fallen lassen. Aber du musst auf deine Berge zugehen. Du musst etwas unternehmen. Du musst hart sein. Du musst konsequent sein. Und du bestimmst, was mit dir passiert. Ich habe euch gestern noch gesagt, und bleibe bei diesem Gedanken hier zum Schluss. Du musst zu deiner Umgebung einfach konsequent sein. Josua sagte, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich und mein Haus. Du kannst für andere nicht garantieren, aber für dich, für deine Familie, für dein Geschäft, für deine Umgebung, für deinen Kiez, wo du bist und so weiter. Da bist du beauftragt. Da solltest du die Probleme lösen. Dieses Gebirge, das, was du mir versprochen hast. Ich bin schon 85 Jahre, sagt Kaleb. Und ich will dieses Gebirge noch einnehmen. Ich bin noch so stark. Ich wage es mit Gott. Auch wenn ich, ja, schon schwach bin. Schau, mit 85, hast du schon 85 gesehen? Beobachte mal einen 85-Jährigen. Vielleicht kennst du in deiner Familie oder Verwandtschaft jemanden. Das sind nicht mal die Stärksten, aber wer mit Gott lebt, der ist stark, der bleibt jung. Und die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft und sie fahren auf wie Adler. Sie laufen und sie werden nicht müde. Vater, ich danke dir, dass du uns Glauben schenkst, dass du uns was Besonderes machst, dass du uns stark machst, dass wir eine gute Reklame für dich abgeben. Herr, die Menschen sollen sehen, die Menschen sollen wissen, unser Gott ist ein mächtiger Gott. Halleluja. Und die Berge sollen verkünden. die Herrlichkeit des Herrn. Die Täler sollen verkünden die Herrlichkeit des Herrn. Gott ist groß in meinen Tiefen, in meinen Höhen, in meinen Krisen. Berge können Krisen sein. Ich wage es, Herr, ich vertraue dir und du wirst mich nicht zu Schanden werden lassen. Gott, du bist ein mächtiger Gott. Halleluja, Halleluja. Und ich lade dich ganz herzlich ein für morgen früh. Einfach die Geheimnisse geistlicher Kraft. Ich kann nicht mehr alles sagen, aber ich lade dich für morgen ganz herzlich ein. Ich werde morgen die Fortsetzung machen. Du bist stark, stärker als du denkst. Halleluja. Wag es im Glauben. Riskiere es. Du bist ein sterblicher Mensch. Denk wie ein lebendes Petrus. Er geht auf die Knie und sagt, Gott, es geht um dich, nicht um mich. Und Gott ist in den Schwachen mächtig, ihr Lieben. Danke, Herr Jesus, dass du uns stark machst, auch in Krisensituationen. Auch wenn wir vor dem Berg stehen und resignieren und dann sagen, wir schaffen es nicht. Vater, wenn hier irgendwo jemand ist und auch im Internet, wo jetzt diese Predigt sofort eingesetzt wird und gehört werden wird, hilf, dass die Menschen Mut fassen, kühn werden und sagen, wir sind lebendige Fische, wir schwimmen gegen den Strom, gegen den Zeitgeist, gegen den ganzen Trends. In Jesu Namen, Halleluja. Und mit Paulus sage ich noch einmal, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Amen. Amen. Halleluja.